von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid an diesem Pfingstsonntag. Es ist so, dass es seit Menschengedenken Feiertag gibt, Fest gibt. Und das sind Gedenktage, wo das Ziel haben, uns aus dem Alltag rauszunehmen. Sie wollen uns zeigen, was war, uns daran erinnern, uns Hoffnung geben für das, was kommt und auch eine Hilfe. In dieser Predigtserie geht es um Faszination und Geheimnisse auch von diesen jüdischen Festen, von diesen alttestamentlichen Festen. Sie tragen nämlich eine Hoffnung in sich. Es ist ganz interessant, wenn wir jetzt da ein bisschen drauf hineingehen, wir werden sehen, dass ganz viel Symbolik drin steht in diesen alttestamentlichen Festen auf Jesus Christus her, auf uns, wo wir heute im Neuen Testament leben. Aber wenn wir jetzt von der Bibel reden, heute, besonders vom Alten Testament, dann gibt es ja viele Vorurteile. Es gibt extrem viele Vorurteile. Also, wo ich zum Beispiel noch nicht gläubig bin, so sagen wir mal mit 22, ich bin zutiefst überzeugt, die Bibel ist ein langweiliges, veraltetes Buch. Wo ich eigentlich keine Ahnung hatte. Das war meine Überzeugung. Und es gibt Leute, die haben den Eindruck, die Bibel sei lebensfremd. Hat nichts mit dem Leben von heute zu tun. Andere haben die Überzeugung, dass die Bibel einengend ist, dass sie einem Freiheit nimmt, dass, ja, die Regeln, die da sind, die euch unfrei machen. Oder auch jemand, also der Paulo Hofer hat einmal im Interview gesagt, der Himmel sei sowieso langweilig. Ich weiss auch nicht, wie gut dass der Paulo Hofer sich auskennt, dieser Sache, oder hat, kennt, hat. Aber auf jeden Fall, ich glaube wirklich, dass es Leute gibt, die die Überzeugung haben. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Leute, die haben sich zu wenig mit dieser Thematik befasst, auch mit der Bibel. Der David zum Beispiel, der König David, hat ja im Alten Testament gelebt und er hat sich enorm gut ausgekannt in seiner damaligen Bibel, das Alte Testament, und er hat sie geliebt. Er war begeistert gewesen von seiner Bibel und er war so begeistert gewesen, der hat ein Lied geschrieben über die Bibel mit 175 Strophen. Das ist der Psalm 119. Ich weiss nicht, ob jemand von euch schon mal ein Lied gesungen hat mit 175 Strophen. Da braucht es schlecht einen langen Atem. Das geht, das Titel. Aber er war so begeistert gewesen. Und ich möchte euch ein paar Strophen weitergeben von dem 119. Psalm, von dem Lied. Zum Beispiel schreibt er: Deine Gesetze machen mich glücklich. Wie bitte? Ja, das hat er wirklich so empfunden. Das war für ihn wirklich seine Realität gewesen. Es war nicht einfach so aufgesetzt gewesen. Oder er schreibt im Psalm, im Vers 127, ich aber liebe deine Gebote, sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Und wisst ihr, der David, der war ziemlich reich gewesen. Der hat vielleicht wieder Dagobert Duck so können, sein Geldspeicher ein bisschen schwimmen drin. Er hat viel Gold gehabt. Aber er hat gesagt, das Wort Gottes ist mir viel mehr wert als alles Gold, das ich kann. Oder im Vers 45 von dem Lied sagt David, ich führe mein Leben in Freiheit und Glück. Und warum? Weil ich deine Ordnungen erforsche. Das ist für ihn Quelle zur Freiheit gewesen. Das ist, er hat erlebt, Gott gewährt mir durch sein Wort Freiraum. Und auch seine Gebote. Er hat eine andere Dimension erlebt. Ganz eine andere. Und hinter diesen Gebot gibt es also eine Freiheit. Das Wort hat eine Schönheit, das Wort Gottes hat eine Schönheit in sich und eine Kraft, wo man aber unter Umständen nicht einfach so auf den ersten Blick erkennt. Das hat der David auch gewusst. Und darum hat er immer wieder auch gebetet im Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Also das Gesetz von Gott, das Wort Gottes enthaltet Wunder, aber die sind nicht immer auf den ersten Blick so ersichtlich. Und gerade das Alte Testament, unser Sohn, der hat also vor einem Zeitchen hat er so im Alten Testament gelesen, ein paar Mal. Also, er hat recht Freude gehabt, über so eine gewisse Zeit rein. Und dann ist er zwischendurch mit Fragen und so. Und ich habe gedacht, oh ja, ich kann auch empfehlen, fang im Neuen Testament an. Wenn unser Sohn etwas sich in den Kopf setzt, dann denke ich, okay, dann machst du halt Altes Testament. Und dann irgendwann ist er mal so gekommen, jetzt weiss ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben Ezekiel gesehen. Ich dachte, Papa, musst du mal das lesen? So ganz verschmitzt. Und dann war irgendwie still gewesen mit, ja, eben, ja, so ein bisschen über, wo ich jetzt nicht öffentlich will reden, das kommt halt auch vor. So über Mann, Frau und so. Und ich so, ah ja, das steht halt auch in der Bibel. Ja, was ist sonst noch gestanden dort? Genau. Ja, auf jeden Fall, das Alte Testament hat Sachen drin, die man nicht einfach so gerade versteht, auf Anhieb. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wie machen wir jetzt das? Wie gehen wir mit dem um? Was ist die Lösung? Dass man die Wunder auch im Alten Testament kann entdecken kann. Und die Lösung ist die Jesusbrille. Ist halt die keine Brille haben, haben es halt Pech. Aber ich habe eine Jesusbrille. Da vorne ist Jesusbrille. Und wenn du das Alte Testament liest, musst du die Brille anlegen und musst wie das durch Jesus oder auf Jesus herlesen. Das Alte Testament ist ein prophetisches Buch, das den Messias ankündigt. Und ganz viel, was darin steht, kann man nur verstehen vom Neuen Testament her. Wenn man das Neue Testament im Hinterkopf hat. Und das Neue Testament kann man nur verstehen, wenn man Jesus im Kopf hat. Also Jesus ist eigentlich die Mitte der Bibel. Ist eben die Brille, die man braucht, damit man die Wunder erkennen kann, die im Alten Testament da sind. Und das sieht man eben auch ganz speziell gut bei diesen alttestamentlichen Festen, bei diesen jüdischen Festen. Es hat diverse Feste gehabt. Also Gott hat den Juden die Feste gegeben. Die haben sie nicht selber erfunden. Und das sind diverse Feste gewesen. Und drei von diesen vielen Festen sind ganz speziell gewesen. Ich lese da mal auf dem 5. Mose 16, Vers 16, was heisst. Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Also die drei Fester, die sind so wichtig gewesen, dass alle Männer den Auftrag haben, ins Heiligtum zu pilgern für die Fester. Und das sind sie. Erstens mal wird erwähnt das Passafest. Das hat vorher gerade Jürg von dem erzählt. Das ist ein Fest von der ungesäuerten Brot. Das ist ein Gedenkfest, ein Auszug aus Ägypten, eine Befreiung aus Ägypten, das Fest von der Freiheit. Dann Shavuot, das jüdische Pfingstfest. Das ist das Fest von der Dankbarkeit gegenüber Gott für den ersten Teil von der Ernte. Ist auch genannt Fest der Ernte oder Fest der Wochen. Da feiern die Juden, haben später auch das Fest gefeiert, die Zeit der Gabe der Tora. Also das machen sie heute noch. Und das dritte ist Sukkot, das Laubhüttenfest. Und das ist eine Danksagung für die endgültige Ernte. Also das Fest von der Einbringung steht für die Zeit von der Freude. Also gerade das dritte Fest, das ist dann auch Freude im Quadrat. Das wird dann auch am letzten Sonntag sein von dieser Serie, wo dann enorm viel Freude wird, hoffentlich überkommen. Und an diesen drei Festen hat Gott erwartet, dass mindestens Männer, also Frauen natürlich auch dürfen, aber Männer müssen, dass sie zum Heiligtum pilgern auf Jerusalem. Das hat übrigens auch zur Einheit, gesellschaftlich und geistlich, eine geistliche Einheit von der Nation beiträgt, oder, dass sie das gemacht haben. Und die Männer haben ja auch ziemlich viel Vertrauen müssen haben, weil sie haben dann ihren Besitz zum Teil auch müssen so zurücklassen und haben müssen darauf vertrauen, dass Gott dann auch da aufpasst und schaut. Und alle drei Feste sind freudige Feste gewesen. Auch wenn es dritte am meisten, aber alle drei sind freudige Feste gewesen. Und heute geht es jetzt um Shavuot. Um das Pfingstfest, das Passafest, das haben wir im Prinzip am Karfreitag irgendwann angeschaut, aber das ist jetzt nicht Teil von dieser Serie. Genau. Aber heute Shavuot, und ich glaube, wir alle haben schon von dem jüdischen Pfingstfest im Neuen Testament gelesen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 1. Was heisst, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Wie oft haben wir das schon gelesen? Und ich auch, und habe immer das christliche Pfingsten vor Augen gehabt. Also das, was wir auch feiern. Aber dort haben die das gar noch nicht gekannt. Sondern die haben Shavuot gefeiert. Das jüdische Pfingstfest. Und dort sind Zehntausende, ja Hunderttausende von Leuten in die Stadt gepilgert, um das Fest zu feiern. Übrigens, Pfingsten kommt vom griechischen Pentekoste und heisst 50. Tag. Weil es eben am 50. Tag nach dem Passa gefeiert werden muss. Und heute ist der 50. Tag. Und es ist überhaupt so, dass es erstaunliche Parallelen gibt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und ich möchte mal mit euch da ein bisschen heranschauen. Also eines der wichtigsten Feste, haben wir vorher jetzt gerade gesehen, ist das Passafest. Also das unscharfe Männchen da vorne, ist, vielleicht könnte es der Mose sein, der sich freut, dass das Volk Israel ausgezogen ist, endlich aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und die Juden haben das gefeiert und feiern das heute noch als Freude für Gottes Eingreifen, dass er sie befreit hat, ihre Freiheit gegeben hat. Und jetzt eines von den wichtigsten christlichen Festen, eben Karfreitag, wird gerade, also unmittelbar, gerade vor dem Passafest, ist ja Jesus gekreuzigt worden. Und auch bei Karfreitag geht es um Freiheit. Jesus will uns Freiheit schenken von der Macht von der Sünde, von Bindungen und letztlich sogar von dem Tod. Dann etwa 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten sind das Volk Israel am Berg Sinai angekommen. Und dort am Berg Sinai hat das Volk durch den Mose die 10 Gebote bekommen. Und das ist begleitet worden dort an dem Berg Sinai durch gewaltige Ereignisse. Durch so Donner, durch Rauch, durch Feuer. Also sie haben Gottes Heiligkeit erlebt. Und also Gott hat zu ihnen geredet. Also zuerst haben sie nicht die Gebote in den Stein bekommen, sondern zuerst hat Gott zu ihnen geredet. Und das war so gewaltig. Und die Juden haben gesagt, nein, hör auf. Sag Mose, sag Gott, er soll aufhören. Wir halten das nicht aus. Das war so gewaltig, so heilig. Ganz krasse Erlebnis. Und das Volk feiert, hat an diesem Zeitpunkt dann auch amis gefeiert, das Schawot. Das Erntefest für die erste Ernte. Also ich nehme zwar an, da hat es noch nichts zu ernten gegeben, aber es ist einfach der Tag, wo sie es dann nachher gefeiert haben. Aber gleichzeitig feiert es bis heute ganz speziell das Fest. Der Erhalt von der Tora feiert die. Sie feiern den Erhalt von der Tora, die 5 Bücher Mose. Und sie freuen sich, dass Gott ihnen seine Gebote gegeben hat als Hilfe fürs Leben. Und heute noch lesen viele Juden lesen die ganze Nacht durch ihre Bibel. Im Alten Testament. Interessant ist ja irgendwo auch, dass wir neutestamentliche Gläubige, wir haben kein Fest, wo wir uns freuen, dass Gott uns die Bibel gegeben hat, oder? Wir haben kein eigentliches Fest. Ist noch speziell eigentlich, ja? Und trotzdem ist ja die Bibel für uns absolut zentral und wegweisend fürs Leben, für das ganze Leben. Und warum ist denn das eigentlich so, dass die Bibel für uns so zentral ist, obwohl wir kein eigenes Fest haben? 2. Timotheus 3,16, dort heisst es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also die ganze Schrift ist von Gott, den menschlichen Autoren, eingegeben worden, eingehaucht worden. Und so ist eigentlich das, was wir hier haben. Von A bis Z ist der Autor Gott. Die Menschen waren da wie Kugelschreiber. Und darum ist es uns so wichtig, weil Gott der ist, der zu uns redet. Gott zeigt uns in der Bibel die Wahrheit über uns selber, schonungslos, und er sagt es die Wahrheit über sich. Und weil Gott ewig ist, untersteht er auch nicht gesellschaftlichen Trends. Und so macht er Aussagen, die gelten heute noch genau gleich wie vor 2000, vor 3000 Jahren. Und wenn die Juden den Erhalt der Tora gefeiert haben, dann haben sie mit dem auch ausgedrückt, ich stelle mich drunter. Ich stelle mich unter dein Wort, ich akzeptiere deine Gebote, auch dort, wo ich es nicht einordnen kann. Und wo es so ist, dass ich es nicht einordnen kann, auch das Gebet von David, öffne mir bitte die Augen, dass ich deine Wunder kann erkennen in deinem Wort. Wir stehen, glaube ich, in einer Zeit, wie vielleicht nie zuvor, wo in der Gesellschaft irgendwo alles relativiert wird, wo gegebene Ordnungen angetatscht werden, aufgelöst werden, probiert man. Und das ist sogar so weit gekommen, dass ich schon ein Interview gelesen habe vor etwa 2 Jahren von einer von unserer Bundesrätinnen, die über Polygamie geredet hat, viel Ehe als mögliche Lebensform. Ich dachte, boah, dicke Post, habe ich jetzt noch nie gelesen voran. Tatsächlich. Also, es macht irgendwo von nichts Halt, haben wir den Eindruck. Und das Relativieren und das Hinterfragen von den biblischen Ordnungen, das macht ja auch nicht Halt einfach so automatisch vor den Gemeindetüren. Wir leben ja auch in dieser Welt. Wir sind ja auch da geprägt. Und ich glaube, dass wir einfach wach sein und nicht dürfen das Wort Gottes aufweichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns unter das ewige Wort Gottes drunter stellen. Auch dort, wo wir vielleicht gewisse Sachen finden, das ist nicht so zeitgemäss. Oder? Das widerspricht jetzt so der gesellschaftlichen Orientierung. Dann zurück ins Neue Testament. 50 Tage nach Pfingsten, nach 50 Tagen nach Karfreitag, ist Pfingsten gekommen. Ah, das ist noch zu früh, hä? Genau, wo bin ich jetzt da gelandet? Ja, mal schauen, wir kommen schon wieder drauf dann. Excuse mal schnell da, ich muss jetzt gerade zählen. Ja, genau, da haben wir es. 50 Tage nach Karfreitag Pfingsten gekommen, wo Gott den Heiligen Geist auf die Gläubigen ausgegossen hat. Und auch interessanterweise hat es auch da ganz spezielle Phänomene gegeben. Es hat ja angefangen mit einem Sausen und Brausen und wie ein gewaltiger Sturm. Und ich denke, das war jetzt nicht einfach nur so etwas gewesen, wie wir da rein wären und es würde ein bisschen winden. Sondern es heisst ja dann, es sind die Leute rundum, von weit herum sind sie schauen, sind angelaufen, was ist denn da los? Das ist vielleicht vergleichbar wie, wenn ganz Albis Rieden plötzlich würde da vor Degen am Degen rumlaufen. Was ist da los? Ein riesen Sturm, ein Laut. Und das sind Phänomene gewesen, wo ähnlich gewesen sind wie die am Sinai. Feuerflammen sind gekommen, sind runtergekommen für die Gläubigen. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf ganz normale Menschen. Und das hat Hesekiel prophezeit. Und jetzt kommen wir zu dieser Stelle, Hesekiel 11, Vers 19. Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Die Juden hatten im Alten Testament ein Problem. Sie hatten die Ordnungen von Gott, sie haben sie gekannt, aber sie haben sie nicht ausleben. Es ist irgendwo einfach nicht gegangen. Und seit der Ausgüssung vom Heiligen Geist hat sich das geändert. Das ist nicht mehr das Gleiche. Durch den Heiligen Geist schreibt uns Gott seine Ordnung ins Herz hinein. Also seitdem sind wir befähigt, die Gebote auszuleben. Nicht aus uns raus, nur in der Verbindung mit Gott selber. Auf jeden Fall ist das Ganze etwas anderes. Also ich muss jetzt nie mehr sagen, oh, die Ordnung da. Ah, im Blick auf die heutige Gesellschaft vielleicht, hey, das kann ich nicht leben, das kann man ja gar nicht leben. Also die Bibel sagt etwas anderes, Gott sagt etwas anderes. Der Heilige Geist hilft uns. Und jetzt gilt nicht mehr, wie im Alten Testament, du musst, damit du lebst. Sondern jetzt gilt, ich will Gottes Gebot leben. Weil er hat es mir ins Herz geschrieben. Ich will das jetzt. Dann das Nächste, was am Berg Sinai passiert ist, es ist eine grosse Ehrfurcht gekommen über das ganze Volk. Ihnen ist neu bewusst worden, wer Gott ist, wie heilig, wie gewaltig, wie furchterregend er ist. Und interessant, die gleiche Ehrfurcht ist auch in der ersten Gemeinde gegenwärtig gewesen. Also dort ist man nicht so locker flockig umgegangen mit Gott und seinen Geboten und ah, Jesus, mein Kumpel und so, hey, cool, sind zusammen unterwegs. Die haben recht Ehrfurcht gehabt vor Gott. Vielleicht kennt ihr die Szene in der Apostelgeschichte, wo Hananias und Sapphira ein Stück Land verkauft haben und haben gesagt, schaut, das ist der ganze Ertrag, den wir jetzt den Armen geben. Und der Petrus hat gesagt, hey, warum macht ihr so etwas? Es ist eben nicht der ganze Ertrag, sie haben es nur gesagt, sie haben gelogen. Von der ganzen Gemeinde, von der Öffentlichkeit. Und der Petrus hat gesagt, hey, wieso macht ihr das? Ihr hättet es auch behalten, es wäre kein Problem gewesen. Warum habt ihr zulassen, dass der Teufel euer Herz erfüllt hat? Und dann sind beide tot umgekehrt, also dann nacheinander. Und wir müssen mal vorstellen, was das mit diesen Jüngern gemacht hat, die das mitbekommen haben. Das hat ihr mega, wow. Die haben das nicht so easy genommen. Das ist denen in Mark und Bein gefahren. Die haben gemerkt, wow. Ja, jetzt mal so gesagt, mit dem Gott ist nicht einfach so ein bisschen gespassen. Die Ehrfurcht ist gestiegen. Wo der Heilige Geist wirkt, da ist eine Freiheit. Aber eben nicht eine Freiheit von Gottes Ordnungen, sondern eine Freiheit zum wahren Leben. Und ich denke, das ist gut, wenn wir die Ehrfurcht als etwas Positives anschauen. Weil die Ehrfurcht ist nicht Angst, das ist etwas anderes. Ehrfurcht zieht einem zu Gott an, in die starken Arme zu meinem liebenden Vater. Dann am Sinai ist quasi das Volk Gottes entstanden, das alttestamentliche Volk Gottes. Oder? Die Befreiung aus Ägypten, sie haben die Gebote bekommen von Gott zum Wirken dieser Welt, dort mal das Volk entstanden. Und am Pfingsten ist auch etwas entstanden, nämlich das neutestamentliche Volk Gottes, oder? Gemeinde von Jesus Christus. Neuer Bund. Also auch da eindrückliche Parallelen, finde ich. Dann, aber es geht noch weiter mit diesen Parallelen. Die Juden haben ja dann müssen auf den Mose warten. Der ist auf den Berg Sinai aufgegangen. Und der ist insgesamt 40 Tage dort oben gewesen, 40 Nächte. Und sie haben ja nicht gewusst, wie lange er noch dort ist. Und sie haben gedacht, boah, der, ich glaube, der kommt nicht mehr. Wahrscheinlich ist er verhungert oder gestorben oder abgestürzt. Wir müssen aktiv werden, wir müssen handeln. Sie haben dann das goldige Kalb gemacht. Die Geschichte kennen wir, denke ich. Sie haben Götzendienst betrieben, obwohl Gott voran, der heilige Gott, den ich vorher beschrieben habe, nicht geredet hat, gesagt, ich bin euer Gott, oder? Ich soll keinen anderen Gott als mich. Und dann ein paar Tage später machen sie das goldige Kalb und beten es an, fallen von Gott ab. Und Gott geht an und straft sein Volk, reinigt sein Volk. 3000 Leute sterben. Dann, Neues Testament, Pfingsten, Heiliger Geist wirkt. Der Petrus predigt im befüllten Jerusalem. Wie viele Leute kommen zum Glauben? 3000. Krass, nicht? Also, ich habe fast ein bisschen Hühnerhaut bekommen, wenn ich das irgendwo so gecheckt habe. Verblüffende Parallelen zwischen AT und NT. Und das zeigt, Gott hat einen Plan. Nicht nur im Alten Testament, sondern im Neuen Testament auch. Einen Plan für die Welt, für unser Leben. Und der Plan, der ist nicht nach innen orientiert. Ich und mein Jesus, mir muss es gut gehen, wunderbar. Der Plan für uns hat an Karfreitag angefangen mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Weil unsere Lebensschuld zwischen dem Heiligen Gott und uns gekommen ist. Und jetzt will Jesus uns befreien von dem, was uns bindet und frei machen für das wahre Leben. Und dann, dazu will er uns mit seinem Geist erfüllen und der befähigt uns jetzt, sein Wort auszuleben. Wisst ihr, Gott wäre ja ein mega Sadist, wenn er das nicht würde machen. Jetzt, wenn er würde sagen, hey, oder wie... Angenommen, oder irgendein Grossgrundbesitzer hat so ein Haus mit einem Riesenplatz, dann schneit es wie verrückt, irgendwie 1,50 Meter Schnee. Und der sagt seinem Zehnjährigen so und so, du weißt was, ich muss jetzt fort, du hast eine Schneeschaufel, mach den Platz frei. Das wäre ja mega sadistisch, das geht ja gar nicht, oder? Gott ist nicht so, er gibt uns seinen Geist, damit wir befähigt sind, sein Wort auszuleben. Und nicht nur das, er schreibt in unser Herz hinein, damit es nicht ein Müssen ist, sondern ein Willen. Und wenn für mich immer irgendwo etwas ein Müssen ist und ich denke, oh, dann musst du die Kinder fragen, dann irgendwo musst du eine Leitung anders schalten, dann stimmt etwas noch nicht ganz, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Und wenn ich jetzt, oder das ist die Linie, der will Gott uns entlang gehen. Angefangen mit dem Kreuz, zur Verstehung, dann mit der Ausgüssung vom Heiligen Geist. Er schiebt sein Herz hinein, aber auch die Ehrfurcht vor ihm, die Gemeinde, die er baut, und dass er nach außen soll wirken, zum Zeugnis. An dieser Linie will er mit uns entlang gehen. Und wenn ich irgendwo etwas überhüpfe, warum auch immer, dann kann ich kein erfülltes Christsein leben. Dann funktioniert es quasi wie nicht. Und entscheidend ist einfach, dass der Plan zum Ausleben führt von Gottes Wort. Das Wort Gottes soll lebendig werden in mir. Und gerade wenn ich den Jesus, wenn ich ihm meine Schuld bekannt habe und ihn angenommen habe, dann kommt der Heilige Geist und dann ist eben die Befähigung da. Nicht einfach so aus dem Sack geschüttelt, sondern immer in dieser Verbindung mit Jesus. Dann ist sie da, die Befähigung. Und ich brauche dann nicht unbedingt ein Gebet, dass ich mehr Heiligen Geist bekomme. Ich habe schon den Ganz. Entweder habe ich einen Ganz oder gar nicht. Also ich habe einen Ganz und darum brauche ich nicht mehr Heiligen Geist, sondern ich muss ihm vielleicht mehr Raum geben in meinem Leben. Ich muss mehr anlassen, mehr machen lassen, dass er das tun kann, was er will. Und das bedeutet ein bisschen Mut. Es braucht ein bisschen Mut. Das heisst ja, dass ich vielleicht Steuerrad mal wirklich loslassen muss. Wenn es darum geht, in welche Richtung sich mein Leben soll entwickeln soll. Manchmal hat man, also ich habe manchmal ganz genaue Vorstellungen, wie es soll sein, manchmal überhaupt nicht, bin ich froh, wenn Gott lenkt. Aber auch in denen, wo ich eigentlich, finde ich, wüsste, was durchgeht, dass ich will sagen, ich lasse jetzt das Steuerrad los. Jesus, leite du mich, zeig du mir, was du willst. Und wenn ich grundsätzlich so lebe, das Prinzip anwende, dann wird der Heilige Geist mich immer mehr ins Bild von Jesus verändern. Dann bekomme ich auch mehr Autorität und wird wahrscheinlich auch mutiger und vielleicht auch gelassener. Und für was das alles? Damit ich mir einfach ein schönes Leben machen kann. Damit es mir besser geht und ich kann geniessen. Nein, natürlich nicht. sondern dass ich den Sinn von meinem Leben als Kind Gottes kann ausleben. Und das heisst letztlich rausgehen und Zeuge sein von Jesus. Jesus sagt das genau so in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen. Schaut, mit dem fängt es an. Da sind wir wieder bei dem, oder? Ihr werdet Kraft empfangen, göttliche Ausrüstung, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und so entfaltet sich die göttliche Kraft auch in dieser Welt. Wenn wir aber das Wirken vom Heiligen Geist von dieser Linie lösen, wenn wir das Wirken vom Heiligen Geist lösen von Gottes Anweisungen für uns, vielleicht auch von der Ehrfurcht, von der Gemeinde, von dem Zeugensein dieser Welt, wenn wir das wie einfach rausnehmen und nur für uns nehmen, dann werden wir geistliche Egoisten. Wo es dann nur um uns selber geht. Ich, mir, mein Herr segne diese drei, so in dem Stil. Aber schaut, Schabbat, und das ist etwas, was mir neu aufgegangen ist. Das Pfingsten, das ist nicht nur Heilig Geist und Gemeinde, sondern das jüdische Pfingstfest zeigt uns, Schabbat ist eine Kombination, Initialzündung auf das Plan mit uns in dieser Welt, weil das Wort Gottes und der Heilige Geist zusammenkommen. Und zwar in mir drin. Ein mega Powerpaket. Und das Powerpaket wird voll abgehen. Und damit das Powerpaket in uns kann abgehen, müssen wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er unser Leben kann bestimmen kann, und mit der Bibel arbeiten. Sie besser kennenlernen. Und interessant ist es schon extrem, dass an Schauert, an dem Viertag, über den Empfang von der Tora, dass gläubige Juden heute noch hauptsächlich Milchprodukte essen. Ich weiss nicht, ob sie sich das bewusst sind, warum sie es machen, aber sie zeigen damit, Gottes Wort ist für uns wie Milch für einen Säugling. Oder wie ein Säugling durch Milch gesund wächst und Abwehrkräfte bekommt, so ist Gottes Wort für den Gläubigen. Und das sind die Juden ein mega Gleichnis. Und das sagt der Petrus auch. Im 1. Petrusbrief 2, Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Und die Frage ist, ist denn das so bei uns? Also sind wir so begierig nach dem Wort Gottes? Also ich bin es nicht immer, wirklich nicht. Aber wie wichtig ist uns grundsätzlich der Umgang mit der Bibel? Und was ich jetzt nicht möchte, das Ziel ist jetzt nicht, irgendein schlechtes Gewissen überbringen. Schlechtes Gewissen, ich müsste oder so. Also wenn das ist, wenn das jetzt passiert, ist nicht die Absicht. Aber wisst ihr, was die Absicht ist? Die Absicht ist, dass ich etwas korrigiere, wenn ich den Eindruck habe, dass ich etwas anpassen sollte. Damit Gottes Geist seine Arbeit in mir tun kann, muss ich der Bibel unter Umständen einfach auch mehr Gewicht geben. Der David, wieder in dem grossen Lied, der Psalm 19, schreibt im Vers 173, greif ein und komm mir zu Hilfe. Vielleicht kann man das auch gerade mal sagen, Jesus, ich will mehr Bibel lesen, aber ich habe Mühe. Greif ein, komm mir zu Hilfe. Dann sagt er wieder, ich habe meine Wahl getroffen. Nur deine Gebote sollen der Maßstab für mein Leben sein. Er hat eine Wahl getroffen. Und auch wir können eine Wahl treffen. Wenn wir den Eindruck haben, ich sollte den nächsten Schritt machen, das wäre vielleicht der, dann entscheide dich. Vielleicht heisst es bei dir, dass du die Wahl triffst, einen Neuanfang machen mit Jesus. Vielleicht etwas in die Ordnung bringen, was nicht gut ist. Vielleicht heisst es bei dir auch, dass du Jesus bittest oder Gott bittest, dass er dir seinen Sohn offenbart, dass du merkst, dass Jesus wirklich lebendig ist. Nicht nur so einfach dahergeschwätzt. Vielleicht heisst es bei dir die Wahl, ich stelle mich bewusst neu unter das Wort Gottes. Auch unter die Bibelstellen, wo mir vielleicht Mühe machen, wo die Gesellschaft in eine andere Richtung geht. Ich entscheide mich, ja, das zu akzeptieren und auszuleben in deiner Kraft. Vielleicht ist bei dir auch daran, dass du sagst, Jesus, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder in deinem Wort neu entdecken kann. Ich möchte gerne mehr. gepackt werden davon. Und ich möchte auch wieder neu begierig werden nach der Bibel, wie ein Säugling nach der Muttermilch. Ich will vielleicht aus einer anderen Haltung die Bibel lesen, nicht, dass ich ein schlechtes Gewissen abbaue, sondern weil ich weiss, das ist der Weg, wie ich an Kraft vom Heiligen Geist erleben kann. Wie ich in der Freiheit leben kann, so wie du das möchtest. Und so kann das Pfingstfest heute, der heutige Tag, kann für dich eine Erneuerung werden. Eine Erneuerung für dein Leben. Du kannst heute deine Weichen stillen. Wisst ihr, Gott nimmt das ernst. Definitiv. Und wir haben gesehen, Kraft muss nicht aus uns rauskommen, sondern wir müssen uns öffnen für die Kraft vom Heiligen Geist. Und wir hören jetzt ein paar Takte vom Klavier, die dürfen schon mal vorkommen. Und die Zeit von dem Instrumental ist gedacht, dass du für dich ganz persönlich Jesus Antwort gibst. Dass du ihm vielleicht auch wie einen Entscheid ausdrückst, dass du deine Wahl ihm mitteilst in einem Gebet, wo der nächste Schritt ist. Genau. Ich werde dann die Zeit abschliessen mit einem Gebet. Jesus Christus, ich danke dir vielmals für die Pfingsten. Es war letztlich der entscheidende Tag, den es noch gebraucht hat, dass wir in dieser Welt können, das tun, was du möchtest von uns, Herr Jesus. Pfingsten kommt die Bibel zusammen, der Heilige Geist und die Gemeinde. Das ist Kraft pur. Und ich bitte dich, erweckt mein Herz neu für die Kraft, Herr. Ich will mich neu öffnen, dass du neu auch, ja, kannst mit mir fürschen gehen. Ich bitte dich auch, hilft uns allen, dass wir auch uns neu öffnen für dich. Dass wir Hindernisse überwinden können, die vielleicht schon länger da sind und nicht gut sind, die einem zurückbinden. Ich bitte dich, Herr, für alle, für die ganze Gemeinde, auch für die, die jetzt nicht da sind. Geh du jedem von uns nahe, Herr. Schenke einen Aufbruch. Wir bitten dich, Herr Jesus, aus deiner Kraft heraus. Nicht aus eigener Kraft, aus Leistung, aus Druck oder jetzt muss man halt ein bisschen mehr Mühe geben, sondern Herr, schenke nochmal neue Erkenntnisse, wenn wir es noch brauchen. Und sonst einfach, komm du drin rein, deinem Heiligen Geist. Danke von ganzem Herzen, dass du uns befähigst und ausrüstest mit dem, was wir brauchen. Gibst uns alles, was nötig ist. Ich lobe und preise deinen Heiligen Namen. Amen.